Viele sprechen von Wissenschaft und haben dabei vielleicht eine der 106 deutschen Universitäten im Kopf. Eine große etwa wie die FU Berlin, die Uni Köln oder die Uni Hamburg.
Manche denken beim Stichwort Wissenschaft an die vielen Forschungsinstitute außerhalb der Universitäten. Etwa an die inhaltlich völlig heterogenen Leibniz-Institute oder an die praxisnahen Fraunhofer-Institute, die grundlagenorientierten Max-Planck-Institute oder die heute 18 Großforschungseinrichtungen, die ursprünglich politiknah aus dem Themenkreis rund um die Kernforschung hervorgingen. In dieser sogenannten Helmholtz-Gemeinschaft bearbeiten diese 18 Großforschungsanlagen heute von Bremerhaven bis München große Themen um Gesundheit, Energie, Mobilität, Umwelt, Luft- und Raumfahrt.
34.000 Menschen, darunter 11.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, arbeiten in diesen Helmholtz-Forschungszentren. 90% der Grundmittel kommen vom Bund. Die fließen derzeit mit automatisch 5% mehr pro Jahr und belaufen sich derzeit auf 3,8 Milliarden Euro, einschließlich der selbst eingesammelten sogenannten Drittmittel. Also mal aufgerundet, fast 4 Milliarden Euro Budget. Das entspricht, um einen Vergleich zu haben, dem Haushalt von 12 kompletten Großuniversitäten in Deutschland, wie der FU Berlin, oder fast dem Doppelten dessen, was innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems das zweite deutsche Fernsehen, das ZDF, einschließlich all seiner Digitalsender kostet.
Wenn nun die Helmholtz-Gemeinschaft der Großforschungseinrichtungen vor allem auch innerhalb der Wissenschaft für Krach sorgt, dann liegt das an den jetzt geäußerten Ansprüchen zur Rolle im deutschen Wissenschaftssystem, die in einem Zukunftspapier namens Helmholtz 2020 stehen. Und damit willkommen zum heutigen Hochschulquartett zu genau dieser Frage. Gefahr für das Gleichgewicht der Kräfte? Droht eine Dominanz der Großforschungseinrichtungen? Am Mikrofon ist Michael Kröher
und Christian Flotho. Worum geht es? In ihrem Zukunftspapier erhebt die Helmholtz-Gemeinschaft nun Anspruch auf systemische Verantwortung, auf eine forschungspolitische Führung mit Architektenfunktion, bei der sie in den großen Forschungsthemen auch noch Fördermittel und Lenkung bis in die universitäre Forschung hinein übernehmen will. Im Quartett heute dabei ist der wissenschaftliche Vorstand einer Großforschungseinrichtung, nämlich dem Max-Delbrück-Zentrum in Berlin, frisch mit der Charité fusioniert zum sogenannten Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Professor Walter Rosenthal, er vertritt heute die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft. Von Hause aus ist er Pharmakologe, auf molekulare Pharmakologie spezialisiert. Herr Rosenthal, Helmholtz hat fast 4 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung. Die Wissenschaftler sind in ihren Gehältern nach oben hin völlig offen, wie der Bundesrechnungshof zumindest mal vor 2 Jahren kritisiert hat. Sie haben so viel Geld, dass Sie, wie der langjährige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ernst Ludwig Winnacker kürzlich meinte, gar nicht mehr wissen, was Sie mit Ihrem Reichtum machen sollen. Was können Sie dem deutschen Wirtschaftssystem Gutes tun?
Ja, die Helmholtz-Gemeinschaft, Sie haben es ja gerade gesagt, betreibt 18 Großforschungseinrichtungen, besteht aus, ich sollte präziser sagen, 18 selbstständigen großen Forschungseinrichtungen. Der Begriff Großforschungseinrichtung ist etwas historisch bedingt und ich glaube, dass er heute nicht mehr so ganz angemessen ist. Es ist halt ein wissenschaftspolitischer Begriff. Und Sie haben die verschiedenen Bereiche genannt. Ich füge noch ein paar hinzu. Energie, Erde, Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie. Das sind wichtige Gebiete, wichtig für die Gesellschaft, die Wissenschaft und die Wirtschaft. Zum Teil geht diese Forschung einher mit Großgeräten, die dazu eingesetzt werden. Nehmen Sie zum Beispiel Raumfahrt und Verkehr. Da braucht man Flugzeuge, da braucht man Satelliten, Erde und Umwelt. Da wird eine Station, die Neumayer Station in der Antarktis betrieben. Also sehr, sehr große Geräte, Großbetrieb von Geräten. Und es werden eine ganze Menge Großgeräte vorgehalten, die der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stehen. Es gibt dann Advisory Boards, die über den Zugang zu diesen
Geräten. Also wer darf auf der Polarstern beispielsweise mit in die Antarktis fahren?
Mhm. Oder hier in Berlin bei uns gibt es zum Beispiel das Synchrotron, eine Beschleunigeranlage, die national und international genutzt wird. Das ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe der Helmholtz-Gemeinschaft. Etwa 20% der Mittel fließen in diese Großgeräte, die der Allgemeinheit dann auch zur Verfügung gestellt werden. 80% sind an Forschung, die zum Teil mit diesen großen Geräten zu tun haben, zum Teil aber auch unabhängig von diesen Großgeräten.
Aber was wollen Sie denn jetzt nun damit oder darüber hinaus noch mitprägen und als Architekt mitbestimmen, auch sogar bis in die universitäre Forschung hinein, die ja nur einen Teil des Auftrags der Universitäten auch abdeckt?
Die Helmholtz-Gemeinschaft betreibt verschiedene Themen. Ich habe sie gerade aufgeführt. Ich glaube, in einigen
fast
Themen.
Alles, nicht? Da kann man fast
das
alles
ist nicht, das ist nicht alles. Und ich nehme mal das Thema Energieforschung. Da gibt es viele Aktivitäten, herausragende Aktivitäten oder Raumfahrt und Verkehr. Bei Raumfahrt und Verkehr, denke ich, hat die Helmholtz-Gemeinschaft schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und es geht genau darum, dass es bestimmte Themen gibt, in denen die Helmholtz-Gemeinschaft auch international sehr gut dasteht, eine führende Rolle steht und was in diesem von Ihnen erwähnten Papier Helmholtz 2020 formuliert wird, ist, dass in diesen ausgewählten Gebieten eine Themenführerschaft besteht. Das ist, glaube ich, so in der Wissenschaft. Das ist auch der Wettbewerb in der Wissenschaft. Da geht es um Themenführerschaft und Helmholtz beansprucht in diesem Papier nichts anderes als eine Themenführerschaft.
Leider.
Genau darum geht es.
Leider ist heute Abend kein Vertreter der technischen Universitäten dabei. Wir haben sonst ein ständiges Mitglied aus diesem Kreis. Ich glaube, die würden ganz laut aufmerken an der Stelle und sagen, na ja, also Themenführerschaft hin oder her, aber da können wir auch ganz gut mithalten. Das können wir jetzt also nicht stellvertretend hier an dieser Stelle führen. Die Frage ist aber doch, welche Rolle spielen denn in diesem, Ihrem Weltbild eigentlich und Wissenschaftsbild die Universitäten?
Die Universitäten, da schließe ich mich gerne den Formulierungen unseres Präsidenten an, sind das Herzstück des Wissenschaftssystems in Deutschland. Ja, sie haben eine wichtige, eine einzigartige, eine Rolle, die unersetzbar ist. Die Universitäten sind unsere Partner, mit denen wir auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten. Das betrifft wissenschaftliche Projekte, betrifft die Ausbildung von Doktoranden zum Beispiel in sehr, sehr großem Umfang. Es gibt zwischen 6.000 und 7.000 Doktoranden, die in der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten, ihre Doktorarbeit machen, an den Universitäten promovieren. Die Universitäten schließen sich und Arbeitsgruppen, Institute schließen sich regional dann mit Helmholtz-Zentrum zusammen zu Projekten. Da gibt es verschiedene Formen. Es gibt auch nationale, also überregionale Formen der Zusammenarbeit. Das sind dann sogenannte Allianzen. Es gibt virtuelle Institute. Es gibt ein ganz wesentliches Element, gemeinsame Berufungen. Ich zum Beispiel bin Hochschullehrer der Charité, bin aber Abgeordneter zu einer Tätigkeit ans MDC. Und es gibt hunderte von gemeinsam berufenen Professoren, die gerade auch sehr, sehr eng an die Universitäten, die zur Fakultät hier dazugehören. Ja. Und deswegen auch das Rückgrat dieser engen Zusammenarbeit zwischen Helmholtz-Gemeinschaft und den Universitäten darstellen. Ich möchte noch ein anderes Thema.
Ja, das muss man aber nochmal an der Stelle wohl sagen. Ja. Die haben ja nicht das volle Lehrkontingent, sondern zum Teil ist das bis auf null reduziert. Das heißt also, sind in der Lehre mehr oder weniger nur dünn bis gar nicht eingesetzt. Aber Sie wollen noch was ergänzen,
bitte. Also zu dem Lehrkontingent ist es so, dass wenn die Stelle komplett rückerstattet wird in Universitäten, dann liegt es bei 2 Semesterwochenstunden. Sonst lag es bisher immer bei 4 Semesterwochenstunden. Viele Kollegen machen Lehre darüber hinaus in erheblichem Umfang. Viele Mitarbeiter der Helmholtz-Einrichtung, viele wissenschaftliche Mitarbeiter leisten im großen Umfang Lehre auch an den Universitäten.
Privat dann, aus eigenem Antrieb.
Den Punkt, den ich noch machen wollte, ist, dass ich glaube, die Helmholtz-Gemeinschaft auch gerade mit den Universitäten in Verbundprojekten zusammenarbeitet. Mhm. Ich kann ein Beispiel hier aus Berlin nehmen, Charité und MDC. Sonderforschungsbereiche sind ein wichtiger Punkt gemeinsamer Arbeit. Die Exzellenzinitiative, meine Einrichtung, das Max-Delbrück-Zentrum, ist an allen Projekten der Exzellenzinitiative, Graduiertenschulen, Exzellenzcluster oder auch dritte Förderlinie, also Zukunftskonzept, hier in Berlin beteiligt. Auch auf diesem Gebiet gibt es eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der Helmholtz-Gemeinschaft.
Wir kommen sicherlich noch auf den Punkt, was das jetzt beispielsweise an diesem konkreten Beispiel bedeutet, jetzt für die in der Klinik tätigen Ärztinnen und Ärzte, Forscher auch und für die Patienten, welche Perspektive unmittelbar damit auch verbunden sein kann, mit so einem ja groß auch kommunizierten Projekt. Aber dazu vielleicht noch später.
Ja, ich würde jetzt gerne mal den zweiten Gast im Hochschulquartett vorstellen. Die Bundesregierung leistet sich eine Expertenkommission Forschung und Innovation, die jedes Jahr Befunde und Empfehlungen vorlegt. Professor Dietmar Haarhoff ist von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler und der Vorsitzende dieser Expertenkommission. Herr Haarhoff, wie sehen Sie den Anspruch der überwiegend vom Bund finanzierten und in Ihren Forschungsthemen politisch mitgeprägten Helmholtz-Großforschungszentren künftig als ein Architekt mit Governance-Aufgaben, also auch mit Führungsauftrag aufzutreten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn sehr skeptisch. Ich weiß nicht, wie er inhaltlich begründet wird. Ich höre die Begriffe strategisch und als jemand, der in den Wirtschaftswissenschaften aktiv ist, weiß ich, wie schnell man Dinge strategisch nennen kann. Ich höre Themenführerschaft und ich weiß aus dem technischen Bereich, ich bin vor meiner Tätigkeit als Wirtschaftswissenschaftler Maschinenbauingenieur gewesen. Ich bin auch immer noch nah an dem Bereich dran.
Dann sprechen Sie bitte auch für die technischen Universitäten
ich kann, heute noch mit. Das sollte ich, glaube ich, nicht tun. Dann würde ich auch in meinem Heimatort vielleicht Ärger mit dem einen oder anderen bekommen. Aber ich glaube, dass eine Themenführerschaft breit definiert hier doch relativ klar zurückgewiesen wird. Ich weiß nicht, wo sie herkommen soll. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist in dem großen Konzert der außeruniversitären Forschung eine wichtige Einrichtung. Darüber gibt es überhaupt nicht zu diskutieren. Die historisch aus den Großgeräten, aus der Nuklearforschung gewachsen ist, sich thematisch mehrfach neu orientiert hat und wichtige Forschungsgebiete abdeckt. Das ist völlig unbenommen. Aber die jetzt gerade skizzierte Kooperation mit den Hochschulen, auch ich würde sagen, die Universitäten, die Hochschulen sind das Herzstück. Ich glaube, Herr Gruß sagte heute die Herzkammer. Ich glaube, da scheinen sich alle einig
zu sein. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft.
Das zentrale Element des deutschen Wissenschaftssystems, da gibt es nichts dran zu rütteln, aber Kooperationen machen alle Forschungseinrichtungen oder außeruniversitären Forschungsverbünde mit diesen Hochschulen in der einen oder anderen Form mit unterschiedlicher Intensität. Ich möchte aber jetzt als jemand, der eine Expertenkommission Forschung und Innovation leitet, die mit einem etwas anderen Anspruch oder mit einer anderen Thematik hier hereinkommt, auch nochmal unsere Perspektive einbringen. Mhm,
bitte.
Wir machen uns Gedanken darüber, wie Wissenschaft, Forschung, Innovation zu Wohlstand, neuen Arbeitsplätzen in Deutschland beitragen können. Wie wir also sozusagen Wohlstand hier in Deutschland, hier am Standort sichern können. Und wir machen uns natürlich dann auch Gedanken über die Kooperation zwischen Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen, auch der Industrie, die für 2/3 der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Deutschland dasteht, Gedanken, wie diese Kooperation aufgesetzt ist. Und die Frage, die ich jetzt einfach stellen muss, wenn ich höre, strategische Themenführerschaft, wie passt das in politische Konzepte, wie beispielsweise die Hightech-Strategie der Bundesregierung, wo aus gesellschaftlicher Sicht 5 Themenbereiche definiert werden, wo in einer Forschungsunion mit den Vertretern der Wirtschaft, mit den Vertretern unterschiedlicher Wissenschaftseinrichtungen dann versucht wird, eine Programmatik zu entwickeln, die Strategie sein soll. Und jetzt kommt eine weitere strategische Führerschaft aus dem Bereich der außeruniversitären Forschung, die ich dort überhaupt nicht eingebettet sehe, auch nicht verbunden sehe. Das stellt mich vor Fragen, die ich im Moment nicht beantworten kann und wo ich gerne weitere Diskussionen führen würde.
In der Tat, diese Diskussion wollen wir ja hier heute Abend führen. Ich würde aber gerne kurz noch den Blick etwas erweitern auf die Fragen, die sich stellen, auf die aktuell anstehenden Strukturwandel im Wissenschaftssystem. Der unabhängige Wissenschaftsrat, der ja zur Hälfte mit Vertretern von Bund und Ländern besetzt ist, will seine Empfehlungen zum deutschen Wissenschaftssystem eigentlich kommende Woche verkünden. Sie sind aber schon vorher abbekannt geworden, worüber sich der Vorsitzende Wolfgang Marquardt gestern in der Sendung Campus und Karriere im Deutschlandfunk erbost geäußert hat. Im Kern der Empfehlung geht es demnach um eine Stärkung der Hochschulen im Gesamtsystem, worüber wir uns hier schnell alle, glaube ich, einig sind, aber auch um eine Art von Hierarchisierung, nämlich differenziert in 3 verschiedenen Kategorien. Erstens nach verbleibenden, exzellenten Hochschulen, zweitens nach forschungsstarken und drittens nach sonstigen Hochschulen. Was ist von dieser Empfehlung zu halten, Herr Professor Haarhoff? Sind damit die Dominanzansprüche der Helmholtz-Gemeinschaft, die ja eben schon angeklungen sind, vom Tisch?
Also ich glaube, wir müssen jetzt 2 Bereiche unterscheiden. Es gibt zum einen natürlich einen Positionierungswettkampf im Bereich der außeruniversitären Forschung. Das ist auch völlig in Ordnung, dass dort auch um Aufmerksamkeit und auch um Mittel natürlich gerungen wird. Und dann gibt es einen Strukturierungsprozess, einen Positionierungs-Profilierungsprozess im Bereich der Hochschulen, den wir ja glücklicherweise endlich in Angriff genommen haben, nachdem wir Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Einheitsbrei von für gleich qualitativ gleichwertig gehaltenen Hochschulen sozusagen an einen solchen Einheitsbrei geglaubt haben, der eigentlich nicht angemessen war. Die Positionierung oder die Unterscheidung, ob ich jetzt drei Gruppen oder vier Gruppen definiere, gibt es aus Sicht eines ausländischen Beobachters schon längst. Sie gibt es auch in anderen ausländischen Wissenschaftssystemen. Ich finde darin
überhaupt nichts. Das wird jetzt in Blei gegossen.
Das wird, ich hoffe, dass es nicht in Blei gegossen wird, weil wir auch da Flexibilität haben müssen. Das heißt, es muss möglich sein für eine Hochschule, die vielleicht jetzt zunächst in, ich weiß nicht, welcher Gruppe einsortiert wurde, durch eigene Leistung, durch Schärfung ihres Profils, sagen wir es mit Fußballlogik, aufzusteigen. Ja, also in Blei gegossen sein darf da bitte nichts. Aber dass eine Stratifizierung oder eine qualitative Abstufung da ist, ich glaube, das ist ein Faktum. Und wenn sie jetzt noch zusätzlich benannt wird, sei es drum.
Also es gibt da ein Gleichdenken und einen Gleichklang auch mit der von Ihnen geführten Kommission. Könnte ja nicht sein, dass sich zwei verschiedene Gruppierungen oder Kommissionen mit Auftrag, wenn wir mal die Wissenschaftsrat auch als Kommission betrachten, dort, dass die zu ganz unterschiedlichen Auffassungen kämen. Sie sehen sich da eher im Gleichklang und im Gleichschritt auch oder im gleichen Denken.
Ja, wobei diese Meinungsbilder nicht abgestimmt oder koordiniert wurden in einem Gesprächsprozess, sondern wir sind aufgrund unserer Überlegung zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.
Der Deutsche Hochschulverband ist die Vertretung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in Deutschland. Dessen Vizepräsident ist Professor Josef Pfeilschifter, langjährig Dekan des Fachbereichs Medizin der Universität Frankfurt am Main und wie Herr Rosenthal vom Max-Delbrück-Zentrum hier in Berlin, also der Großforschungseinrichtung, auch von Hause aus Pharmakologe. Die Position des Deutschen Hochschulverbandes ist eindeutig. Die Tektonik, sagt er, des bislang diversifizierten Wissenschaftssystems würde Schaden nehmen, wenn sich ein solcher Anspruch auf Themenführerschaft auch durchsetzen würde. Erklären Sie doch bitte einmal, was daran wirklich so schlimm wäre. Da sind wir jetzt am Substanziellen, was auch Herr Haarhoff beschrieben hat, aber nicht ins Detail gegangen ist, noch nicht jedenfalls.
Ganz herzlichen Dank, ich mache es sehr gerne. Ich denke, wir stehen jetzt vor einer Neuordnung der gesamten Wissenschaftssystems in der Bundesrepublik Deutschland. Von daher ist es so richtig, dass sich alle Spieler hier positionieren. Helmholtz ist hier vorgeprescht mit einem sehr provokanten Papier, auf das wir reagiert haben. Die anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben sich ebenfalls positioniert. Die Universitäten, und das ist sicherlich hier anzumerken, müssen diese Gelegenheit nutzen, ihre Position vehement auch zu vertreten. Und es geht bei uns zunächst um ganz basale Sachen. Die grundständige Finanzierung von Universitäten ist eigentlich an kaum einem Standort in Deutschland ausreichend finanziert. Von daher gilt es, dort anzusetzen. Universitäten sind nach wie vor die innovativsten, die originellsten Spieler, die den Wissenschaftsstandort Deutschland voranbringen. Das ist in vielfacher Hinsicht belegt. Ich glaube an die Vielfältigkeit, an die Originalität und die Innovationskraft kleiner Forschungseinheiten, wie wir sie an Universitäten beispielhaft haben, die durch Förderungen vielleicht in Verbünden wie Sonderforschungsbereichen und Exzellenzclustern sich zusammenfinden. Das sind für mich ideale Konstrukte von der Größe her, um Forschung innovativ nach vorne zu bringen. Was wir realisieren auf der anderen Seite jetzt, um auf Helmholtz zu sprechen zu kommen, Helmholtz hat eine beispiellose Entwicklung, ein Glücksfall der Föderalismusreform für sich nutzen können, innerhalb der Periode von 2005 bis 2015 sein Budget zu verdoppeln. Es schwimmt in Geld. Und der Bundesrechnungshof hat dies vehement aufgezeichnet. Er ist einer der kritischsten Begleiter der Helmholtz-Gemeinschaft. Und Helmholtz hat über 300 Millionen, die sie jährlich nicht verausgaben können, vor sich herschieben. Das Bundesforschungsministerium führt weitere knapp 600 Millionen für die Helmholtz-Gemeinschaft in seinem Topf, weil ein rechtlich Helmholtz dies nicht im eigenen Budget führen darf.
Herr Rosenthal, schaffen Sie denn nicht, das Geld auszugeben? Das ist ja entsetzlich.
Doch, ich werde schon unruhig, wenn ich hier sitze, muss ich sagen.
Ja, sagen Sie mal.
Die Helmholtz, ich möchte ein paar allgemeine Bemerkungen machen. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist nicht privilegiert. Alle außenministerien Einrichtungen kriegen diese 5%. Wir werden also genauso behandelt wie alle anderen
auch. Also in 6 Jahren haben Sie eine 500 Millionen bekommen.
Dazu gehört auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, von der hauptsächlich Universitäten profitieren. Die kriegen auch diese 5%.
Also nur die kleinsten.
Wird in keiner Weise privilegiert behandelt. Die Helmholtz-Gemeinschaft darf, wie die anderen außenministerien Einrichtungen auch, 20% ihrer Mittel übertragen. Sie baut große Forschungsstrukturen, die Hunderte von Millionen bis eine Milliarden kosten. Und ich kann Ihnen sagen, dass das Geld, was da ins nächste Jahr übertragen werden darf, das sind im Wesentlichen diese Baugelder, die dann etwas später verbaut werden, die gebunden sind. Das ist also kein freies Geld. Es ist auch nicht so, dass das Geld bei Helmholtz ist. Das Geld ist beim Bund und es wird dann später angefordert. Das sind alles Gerüchte, die irgendwie in die Welt gesetzt wurden.
Aber das ist gut, dass wir das an der Stelle korrigieren. Also hier ist ein Sparkasseneffekt und es ist eher diese kameralistische Buchführung,
richtig,
die also anstelle eines Globalhaushaltes.
Die jährliche Verwendung der Mittel, diese Welle erzeugt, aber eben verbunden mit der Möglichkeit, 20% ins nächste Jahr zu übertragen. Darf ich noch eine Bemerkung zur Themenführerschaft machen? Ich glaube, ich erkenne auch in Ihren Kommentaren das Papier, das wir geschrieben haben, nur zum Teil wieder. Ich sehe nicht, dass das, was Sie gerade auch hier anführen, da drin steht. Themenführerschaft meint, es gibt Themen bei Helmholtz. Ich nenne mal Erde und Umwelt oder Luft- und Raumfahrt ist vielleicht noch ein besseres Thema, wo es viele international anerkannte Aktivitäten von Helmholtz gibt. Dieses Papier sagt, dass da Helmholtz eine Themenführerschaft anstrebt. Das ist übrigens sonst auch kein Schimpfwort in der Wissenschaft gewesen, sondern ein Begriff aus dem wissenschaftlichen Wettbewerb. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal
und
ein
Unwort ist. Und des Journalismus. Also ja, da gibt es das auch.
Das ist die Themenführerschaft. Da hat Helmholtz relativ viel zu bieten, sage ich mal so flachs, und arbeitet da mit Partnern aus Universitäten, aus anderen universitären Einrichtungen zusammen. Und es gibt andere Bereiche, auch das steht in diesem Papier drin, aber kommt heute Abend bei Ihnen auch nicht vor, dass es Bereiche gibt, in denen Helmholtz nicht so gut aufgestellt ist. Und da spielen wir die Rolle des Juniorpartners. Nehmen Sie die Exzellenzinitiative. In allen Exzellenzinitiative-Projekten, 100 vielleicht, ist Helmholtz ein Juniorpartner. Wir brechen uns da auch keinen ab und wir fühlen uns auch da nicht unterdrückt, wenn wir als Juniorpartner an diesen Projekt uns engagieren innerhalb dieser Exzellenzinitiative. Ist für uns eine wichtige Aktivität.
Vielen Dank, Herr Rosenthal vom Max-Delbrück-Zentrum. Ich darf jetzt nun endlich unser viertes Mitglied in der Runde hier vorstellen. Das ist Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg. Früher waren Sie Präsident der FU Berlin, die unter Ihrer Führung zur Exzellenzuniversität hier in Berlin wurden. Wenn Sie jetzt vom Zusammenschluss der Großforschungseinrichtung Berlin-Buch, also dem Max-Delbrück-Zentrum mit seiner großen Grundlagenforschung hören, die sich jetzt zusammenschließt mit der Charité, also der universitären Medizin, welche wissenschaftspolitischen Gedanken und welche Bewertungen gehen da in Ihnen vor?
Also ich habe diese Geschichte ja miterlebt, leibhaftig. Die Charité existierte ja zunächst mal gar nicht, sondern sie ist ja ein Zusammenschluss der Kliniken von zwei Universitäten in einer Situation, in der die Kliniken der Freien Universität geschlossen werden sollten, um die Freie Universität zu schwächen und sie zu schließen. Das war das Programm von Rot-Rot damals. Aus Verlegenheit hat man die Kliniken zusammengelegt zur Charité und dann festgestellt, dass das Ganze nicht bezahlbar ist. Auf diesem Horizont hat man überlegt, was man tun kann, und der Bund hat völlig zu Recht, weil es in der Tat nicht bezahlbar ist für das Land, dann diese Idee entwickelt der Fusion, die jetzt stattfindet, die für diesen Berliner Fall absolut angemessen ist, weil man sonst die Charité dezimieren müsste.
Also Helmholtz bringt Bundesmittel, die ja ansonsten nicht in die Universität fließen könnten, mit, weil sie zu 90% Bundesmittel haben.
Ich würde es etwas anders formulieren. Helmholtz ist das Vehikel, über dem es erlaubt ist, die Charité zu finanzieren. Es gibt keine andere Möglichkeit zurzeit. Man könnte es natürlich auch anders machen und ich glaube, darauf muss man nochmal deutlich hinweisen. International ist das deutsche Wissenschaftssystem sehr ungewöhnlich mit seinen außeruniversitären Einrichtungen. Ich will nur mal das amerikanische heranziehen oder auch das Stichwort Raumfahrt, was wir hatten. Harvard beispielsweise, University, unterhält mehrere Satelliten, die finanziert werden von der Bundesregierung der Vereinigten Staaten, weil nämlich dort das Gebot ist, dass die Staatsmittel für Projekte, die hier in Außeruniversitäre gehen, dort in Universitäten gehen müssen. Das bedeutet also, dass etwa ein Drittel der Etats der amerikanischen Universitäten über Projektförderung für Aufgaben der Ressortforschung, in diesem Fall Raumfahrt, finanziert werden. Das heißt, wir haben hier ein seit langer Zeit gespaltenes System, was sehr stark unterstützt worden ist durch die 70er Jahre und das Chaos, was an den Universitäten herrschte, wo man gesagt hat, wir müssen irgendwas retten, weil das an den Universitäten nicht mehr geht. Nur, das ist 40 Jahre her. Wir haben heute eine völlig andere Situation. Und wir haben den Exzellenzwettbewerb gehabt, der dazu diente, die Universitäten zu stärken, Deswegen sind die außeruniversitären Juniorpartner, weil sie gar nicht antragsberechtigt waren, das war ein Programm für die Stärkung der Universitäten, das ist auch ein Stück weit gelungen, zumindest in einzelnen Bereichen, sodass ich auch mich wirklich irritiert sehe, wenn hier von den Universitäten als dem Herz oder Herzkammer oder ähnlichen Metaphern des Wissenschaftssystems die Rede ist. Die Universitäten sind das Gehirn des Wissenschaftssystems, darum geht es und nicht um Herzkammern. Was nützt uns der Herzschlag, wenn das Gehirn tot ist. Also mit anderen Worten...
Doch, was nützt das Gehirn, wenn das Herz nicht mehr
schlägt? Ja, das
also ich glaube, die Metaphern nicht, sind jetzt
will ich nicht
ja, dann kommen wir mit den Herzvorhöfen noch und so weiter. Genau,
aber ich glaube, das Entscheidende ist daran zu erkennen, denn wir haben es hier zu tun mit 2,5 Millionen Menschen, die an den deutschen Universitäten ausgebildet werden. In dem Augenblick, wo das Universitätssystem von nennenswerten Teilen der Forschung finanziell abgekoppelt wird, haben sie dort keine Hochschullehrer mehr, die selbst an Forschung beteiligt sind und deswegen in dem Zusammenhang von Forschung und Lehre adäquate Ausbildung der Studenten machen können. Im Augenblick unterliegen wir dem Risiko, dass die deutschen Universitäten zu Vollzeitberufsschulen abrutschen, dass die Professoren zu Berufsschullehrern werden und dass an kleinen Zonen, dort wo es eine Zusammenarbeit mit Außeruniversitären gibt, dann am Ende nur noch Forschung auf hohem Niveau gibt, mit Professoren, die zu Helmholtz, Max Planck oder Ähnlichem gehören und dann gelegentlich so gnädig sind, drei Doktoranden zu unterrichten in einer Graduiertenschule, die, wie zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft verlangt, sich Helmholtz-Graduiertenschule nennen muss, weil Helmholtz sie bezahlt, obwohl sie in der Universität stattfindet und nur die Universitäten das Recht haben zu promovieren. Das heißt, hier ist eine Verlagerung sozusagen der Zuständigkeiten der Fall gewesen, die wir einfach nicht akzeptieren können. Deswegen ist es für die deutschen Universitäten eine Mischung aus Achselzucken und Aufruf zum aktiven Widerstand. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, wenn sich jetzt noch darauf setzt auf das Thema die Klassifizierung der deutschen Universitäten in einer Dreiklassengesellschaft. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das werden die Studenten sich nicht gefallen lassen. Die wollen dann ja alle nicht nach Helmstedt, da gibt es keine Universität, oder Gronau, sondern sie wollen natürlich alle in die ersten Klassen oder schlimmstenfalls in die zweiten Klassen. Und das wird einen Aufstand geben, wenn man das explizit so macht. Denn die Grundvoraussetzung, dass ein Abschluss, egal wo er gemacht ist, gleich viel wert sein muss, ist eine Frage der Demokratie. Und dass die Pflicht der Politik ist es, die Bedingungen auch gleich herzustellen und nicht zu sagen, wir machen jetzt mal Differenzen. Es gibt eben leider gute und schlechte Studenten und du hast Pech gehabt, du bist in Helmstedt gewesen. Also mit anderen Worten, bei der Hochschuldifferenzierung müssen wir aufpassen, was die Folgen sind. Ich will auf eine andere hinweisen. Singapur beispielsweise hat ein Verbot ausgesprochen der Kooperation mit deutschen Universitäten, die nicht zu den 11 Exzellenzuniversitäten gehören. Da darf kein Geld hingehen, es dürfen keine Stipendien bezahlt werden für Studenten aus Singapur, die nach Deutschland eine andere als diese 11 Universitäten gehen. Da sind die Folgen schon zu sehen. Das heißt, wir erfinden hier eine Differenzierung, die innerhalb kürzester Zeit die mittelstarken und die kleinen Universitäten kaputt machen wird und sie genau in diese Rolle der Berufsschulen zurückbomben wird, muss man geradezu sagen. Und vielleicht noch zu der Frage der Themenführerschaft, muss man doch ganz klar sehen. Die Themenführerschaft liegt bei den Wissenschaftlern und bei niemandem anderen sonst und nicht bei Organisationen. Und man muss die Frage stellen, was gibt es eigentlich an Themen zu führen? Dort, wo es darum geht, weil gesellschaftliche Aufgaben verfolgt werden sollen, darum geht, sehr viel Geld in ein Thema zu stecken, entscheidet der Souverän und nicht Helmholtz. Und der Souverän ist das Parlament dieser Republik, solange es noch eine freie Republik ist.
Da sehen wir mal, was so ein Papier auch eigentlich jetzt für eine Diskussion befördert. Herr Haarhoff, Sie leiten die Expertenkommission Forschung und Innovation im Auftrag der Bundesregierung. Haben Sie das gewollt oder wollen Sie ein solches Wissenschaftssystem mit diesen eben aufgezeigten Problemen? Oder wie wollen Sie da die Kuh vom Eis kriegen? Oder ist da gar keine Kuh auf dem Eis?
Hat natürlich eine wunderbar verzerrte Form der Wirklichkeit hier aufscheinen lassen, die Diskussion nochmal sehr schön schärft. Ich kenne kein Hochschulsystem, das völlig ohne Differenzierung nach Qualität auskommt. Qualitätsdifferenzierung bildet sich heraus. Ja, es kommt, und auch schon lange vor der Exzellenzinitiative ist es selbstverständlich, zur Bildung von mehr oder weniger forschungsintensiven oder in der Forschungsqualität besser oder weniger besser ausgewiesenen Hochschulen gekommen. Vielleicht weniger auf der Hochschulebene, sondern mehr auf der Fakultätsebene. Wo die Differenzierung stattfindet, ist nochmal eine interessante Frage. Aber dass sie stattfindet, ich glaube, das ist klar. Wir sehen in anderen Ländern, dass sie viel stärker stattfindet. Wir sehen beispielsweise in den USA, dass dort bestimmte Polytechnics keine Doktorandenausbildung machen, weil sie sich eher stärker fokussieren auf eine berufsnahe, qualitativ hochwertige Ausbildung für die Studierenden, die auch entsprechend honoriert wird und eben kein Forschungsprofil anstreben. Ich möchte mich ganz stark dagegen aussprechen, hier nochmal den Einheitsbrei, den von eben ich glaube, dass wir ihn überkommen haben, neu aufzuwärmen und dann auch noch als das Bestmögliche zu verkaufen, Herr Lenzen.
Ich glaube, Sie haben das missverstanden. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass es keine Instanz geben kann, die definiert, ex post, was eine erste, zweite oder dritte Klasse Universität ist. Die Frage ist, dürfen wir denn überhaupt zulassen, dass es dazu kommt? Dürfen wir zulassen, dass ein Student eben Pech gehabt hat, wenn er in Bayreuth gelandet ist oder in Passau oder in Flensburg, weil es nun mal eine kleine und dann vielleicht nicht so gute Universität ist, wie irgendjemand feststellt. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Studierenden haben Anspruch auf eine gleich qualitative Ausbildung und das müssen wir garantieren. Wir heißt in diesem Fall der Souverän. Er darf nicht das Geld einseitig vergeben. Das wird für die Ausbildung nicht nötig sein. Und das Zitat USA, muss man sagen, die USA haben kein duales Berufsausbildungssystem. Genau wie die meisten europäischen Länder nicht. Da findet das in der Universität, im College und in ähnlichen Einrichtungen statt, was wir hier im dualen System machen. Und das wird dabei immer vergessen.
Wie ist die Position des Deutschen Hochschulverbandes? Professor Feilschifter, der Vizepräsident, wo eben halt die deutschen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer versammelt sind.
Ich denke, wir sollten klar durchdenken, dass wir hier nicht zweispurig verschiedene Ziele erreichen. Zum einen machen wir nämlich ganz bewusst von Seiten der Politik einen Einheitsbrei, wenn wir Universitäten, Fachhochschulen und duale Ausbildung in einen Topf werfen und homogenisieren, was bewusst gewollt ist. Auf der anderen Seite bekommen wir jetzt wieder die Ratschläge, innerhalb der Universitäten eine Hierarchisierung einzuführen. Ich glaube, das ist schon sehr widersprüchlich. Ich sollte von dem diversifizierten Hochschulsystem, das wir in Deutschland haben, mit Universitäten, forschungsorientierte Ausbildung, Fachhochschulen, anwendungsorientierte Ausbildung und duales Berufsbildungssystem mit einer entsprechenden Tätigkeit auch im Beruf kontinuierlich weiterentwickeln und dort nicht versuchen, in einer gewissen Weise alles zusammenzuwerfen und zu banalisieren. Das ist der Punkt. Die Aufgaben und die Diversifizierung innerhalb der Universitäten, die Herr Hauff angesprochen hat, die existieren natürlich. Fakultäten sind nicht homogen in der Leistung, uniform gleichwertig, sondern ich habe Schwerpunkte, ich habe Profilbildung in Universitäten. Das äußert sich in Drittmitteleinwerbungen, das äußert sich in Forschungsverbünden, das äußert sich in Interaktionen auch mit der außeruniversitären Forschungsverbünden. Also ich glaube, wir haben eine gute, diversifizierte Hochschullandschaft, die wir aber bewusst auch pflegen müssen. Und das bedeutet eine grundständige Finanzierung, damit ich die Lehraufgaben, die Herr Lenz angesprochen hat, adäquat ausführen kann. Und das bedeutet eine Meinungsführerschaft der Universitäten, wenn es um innovative Forschungsprojekte geht, die Republik auch voranbringen sollen.
Ich würde jetzt aber doch nun wieder gerne auf die Rolle der Helmholtz-Gemeinschaft zu sprechen kommen, die diese außeruniversitäre Forschungsgemeinschaft einnehmen möchte bei diesem Diversifizierungsprozess in der Hochschullandschaft, über den wir jetzt seit geraumer Zeit sprechen. Herr Rosenthal vom Max-Delbrück-Zentrum. Das Strategiepapier Helmholtz 2020 sagt eindeutig, die Helmholtz-Gemeinschaft möchte eine Architektenrolle übernehmen, eine strategische Architektenrolle bei der Neugestaltung des deutschen Forschungssystems. Was wird dann genau die Aufgabe sein der Helmholtz-Wissenschaftler im Vergleich zu den Universitäten?
Ja, diese Aufgabe, ich sage es nochmal, wird sich sieht Helmholtz in den Bereichen, in denen es in denen Helmholtz stark aufgestellt ist, in denen auf hohem Niveau und auch im großen Umfang Forschung betrieben wird. Da, glaubt Helmholtz, hat es auch eine gestaltende Rolle. Nicht in dem Sinne, dass anderen was übergestülpt wird, wie ich das immer jetzt aus Ihren Kommentaren raushöre. Gucken Sie sich das Papier an. Da steht ganz klar der Ausdruck auf Augenhöhe. So arbeiten wir mit unseren Partnern auch zusammen. Es wird keiner vereinnahmt. Bei Ihnen zum Beispiel in Frankfurt gibt es eine 25 Projekte mit der Helmholtz-Gemeinschaft.
Frankfurt von Professor Feilschifter.
Ja. Bei Ihnen in Frankfurt, Herr Feilschifter, gibt es 25 Projekte, wo sich Wissenschaftler von der Universität, den Universitäten mit Helmholtz zusammengetan haben und gemeinsam Projekte betreiben. Und es geht um diese Augenhöhe. Und wenn jetzt ein Thema, wenn es jetzt um diese Themenführerschaft geht, Helmholtz, nehmen wir den Energiebereich oder nehmen wir Luft- und Raumfahrt, dann machen die Zentren einen Vorschlag, setzen sich mit universitären Kollegen zusammen, dann schreibt man einen Forschungsantrag, macht ein gemeinsames Graduiertenkolleg, die übrigens nicht Helmholtz-Kolleg immer heißen müssen. So ist eben innerhalb von Helmholtz die Nomenklatur. Das sind ein Helmholtz-Kollegs, das muss aber nicht nach außen vorgetragen werden, machen wir auch nicht so. So läuft das ab und so ist das gemeint. Und diese Drittmittel, die auch in dem Papier angesprochen werden, also der Vorschlag von Helmholtz, auch Drittmittel mit diesen Projekten zu verbinden, bezieht sich auf diese ausgewählten Themen. Es geht also um ausgewählte Themen und sie überhöhen, glaube ich, sehr stark die Helmholtz-Gemeinschaft, wenn sie so tun, hier am Tisch in der Runde, als wenn Helmholtz nun die gesamte deutsche Forschungslandschaft gestalten wollte. Das ist nicht der Fall und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Papier, das an keiner Stelle sagt. Insofern ist mir auch Ihre Aussage, dass Gefahr droht für die Universitäten, in keiner Weise nachvollziehbar.
Wie ist es denn mit diesen Fusionen, die es in Karlsruhe gegeben hat? Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, was dann nicht anschließen konnte, erfolgreich in der Exzellenzinitiative, was schon mit einem etwas negativen Vorzeichen zumindest von einigen gesehen wurde. Wenn es jetzt hier in Berlin diesen Zusammenschluss zwischen Charité und Max-Delbrück-Zentrum gegeben hat, wie ist Ihre Haltung eigentlich in der Expertenkommission, Herr Professor Harhoff, zu diesen Großeinrichtungen oder zu der Größe, die dann da entsteht? Macht die Sinn?
Also abgesehen von der Frage der Größe, die vielleicht wirklich dann aufgrund wachsender Komplexität, komplizierter Finanzierungsstrukturen, Governance-Strukturen und so weiter zu großen Problemen führen kann, haben wir die Experimente, die wir in den letzten Jahren im deutschen Wissenschaftssystem gesehen haben, zunächst einmal positiv interpretiert. Hier sind Institutionen aus den unterschiedlichen Bereichen aufeinander zugegangen. Hochschulen haben sich zusammengetan mit Einrichtungen der außeruniversitären Forschung. Wohlgemerkt in vielen Fällen natürlich Helmholtz-Einrichtungen, die über den 90% Finanzierungsschlüssel, 90% Geld des Bundes, dort natürlich auch näher an den Finanzierungsmöglichkeiten dran waren als andere. Das ist aber erstmal in Ordnung. Schwierig sind dann solche Beispiele wie Geomar, wo dann
das Meeresforschungsinstitut in Kiel, was ein Leibniz-Institut war, 50-50 finanziert.
Genau, und sozusagen dann von der Finanzierung umgestellt wurde und dann natürlich Freiräume für die Finanzierung anderer Einrichtungen geschaffen wurden.
Weil das Land nicht mehr so viel Geld bezahlen musste und Geld frei hatte.
Weil das Land eben sozusagen eine Einrichtung in eine 90% vom Bund finanzierte Struktur abgeben kann. Und das hat ja Befürchtungen hervorgerufen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob in welchem Umfang die berechtigt sind. Aber die Strategie oder die strategische Führungsrolle ist jetzt hier natürlich unmittelbar an die Nähe zum Bund und an die 90% Bundesfinanzierung geknüpft. Und deswegen hat die Expertenkommission Forschungs- und Innovation in dem Jahr, das war vor 2 Jahren, darüber nachgedacht, ob es nicht viel sinnvoller wäre, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf einen einheitlichen Schlüssel umzustellen, von der Finanzierung her. Von der Logik her, warum haben wir unterschiedliche Schlüssel?
50-50 oder 90-10 beispielsweise.
Oder 90-10. Eigentlich sollte die Logik sein, dass dort, wo sozusagen für die Gesamtgesellschaft volkswirtschaftlich große Effekte bewirkt werden, ein entsprechender hoher Teil des Bundes da sein soll, wo regional Effekte, Externalitäten, sagen wir Ökonomen, erzeugt werden, vielleicht eher die Bundesländer, andere Akteure in die Finanzierung eintreten. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die tatsächliche Finanzierung aussieht, hat das nichts damit zu tun. Das ist historisch gewachsen. Und an der Stelle müsste man auch darüber nachdenken, ob man durch einen solchen einheitlichen Schlüssel nicht die Kooperationsmöglichkeiten über alle Einrichtungen verbessert. Und vielleicht muss man das sogar weiterdenken. Und jetzt gehe ich von unserem Gutachten weg und sage, 70-30 ist vielleicht, nachdem wir im Grundgesetz etwas geändert haben, auch ein Finanzierungsschlüssel, der für die Hochschulen sinnvoll wäre.
Na, ich weiß nicht, ob die Bundesländer damit einverstanden wären, ob sie über die Mittel verfügen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal gerne konkret wissen von Herrn Professor Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, wie er denn mit diesen Angeboten umgeht, die von der Helmholtz-Gemeinschaft gemacht wird. Sie haben das DESI vor der Tür, die Uni Hamburg
kooperiert mit dem DESI. Wie nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen von den Helmholtz-Zentren gegeben werden?
Also ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen der Kommandozentrale der Helmholtz-Gemeinschaft und den einzelnen Einrichtungen. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen ist exzellent. Die kollegiale Zusammenarbeit ist exzellent und ich bin auch völlig sicher, dass das für den Rosenthal gilt. Und das ist in Hamburg genau der gleiche Fall, weil sich nämlich die Wissenschaftler treffen über Themen, über Methoden und über Anliegen. So, deswegen ist es bei uns so, dass die Naturwissenschaftliche Fakultät mit dem DESI gut zusammenarbeiten kann und wir uns keine Sorgen machen müssen. Diese Strategie wird schlicht nicht gebraucht für unseren Alltag.
Also es ist ein bisschen so wie bei der katholischen Kirche, Vatikan, Rom ist weit weg. Vor Ort sieht manches dann immer auch ein bisschen individueller und vielleicht auch sogar etwas anders aus. Von der Tektonik des Wissenschaftssystems ist heute Abend mehrfach die Rede gewesen. Wenn Sie alle mal 10 Jahre weiterdenken mögen, wo stehen dann die deutschen Hochschulen? Wie stehen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen da? Was wünschen Sie sich und was ist davon wohl realistisch? Professor Haarhoff, Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Initiativen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, die Pakte, die verschiedenen Formen von Förderung, die Tatsache, dass wir in Deutschland endlich wieder eingesehen haben, dass wir Wissenschaft, Forschung stärker finanzieren müssen, nicht nur aus einer Wissenschaftsästhetik heraus, sondern auch, weil das für unsere Volkswirtschaft sehr sinnvoll ist, dass das große Fortschritte herbeigebracht hat und dass wir jetzt intensiv darüber nachdenken müssen, wie wir das stabilisieren und weiterführen können. Und das heißt für mich vor allen Dingen Konzepte für die erweiterte Finanzierung der Hochschulen.
Professor Pfeilschifter, Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes, wie sehen Sie das deutsche Wissenschaftssystem in 10 Jahren?
In 10 Jahren würde ich mir wünschen, dass die DFG einen außerordentlichen Mittelaufwuchs erfährt und damit innovativ Universitäten fördern kann. Flexibilität damit garantiert, wettbewerbliches Auswahlverfahren etabliert hat, innovative Ansätze fördert und erlaubt, rasch auf den Bedarf, den wir in der Gesellschaft, in der Universität haben, zu reagieren. Wo sehe ich die außeruniversitären Forschungseinrichtungen? Max Planck und Fraunhofer Gesellschaft sehe ich gut aufgestellt. Die sind uns in der Philosophie sowieso sehr ähnlich. Ich hoffe, dass die entsprechend sich weiterentwickeln werden in Kooperation mit den Universitäten. Helmholtz würde ich gern dort sehen, was die ursprüngliche Aufgabe war. Für die Gemeinschaft der Wissenschaftler in Deutschland Großforschungsgeräte bereitzustellen und ihnen verfügbar zu machen.
Professor Walter Rosenthal für die Helmholtz-Gemeinschaft der Großforschungseinrichtung.
Ich habe 3 Wünsche, auch nicht nur für Helmholtz. Der erste Wunsch wäre, dass die Grundfinanzierung der Universitäten besser wird. Dafür müssen wir Mittel und Wege finden. Der zweite Wunsch und die Vision ist, dass es viele Gemeinsamkeiten auf Augenhöhe möchte ich betonen, zwischen Helmholtz-Einrichtungen, Leibniz-Einrichtungen, Max Planck, Fraunhofer und den Universitäten gibt. Punkt Nummer 3, weil das Berliner Institut für Gesundheitsforschung angesprochen war, dass das Berliner Institut für Gesundheitsforschung floriert als ein Beispiel für eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Helmholtz.
Professor Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg.
Ich glaube, dass Treiber auf keinen Fall die deutsche Politik sein wird, sondern die internationale Entwicklung. Wenn Sie in den internationalen Gremien unterwegs sind, sehen Sie eine Entwicklung, die in folgende Richtung geht. Es wird 3 Typen von Hochschulen geben, die sich selbst entwickeln und nicht durch Definition entwickelt werden, nämlich Research Universities, also Forschungsuniversitäten, deren Zahl man nicht vorher definieren darf, zweitens Normal Universities, wie es in Asien üblich ist, und Colleges, die die Kompensation für G8 vornehmen.
Heute Abend ging es auch um Größe in der Wissenschaft, im Wissenschaftssystem. Vorsicht vor Größe mag aus vielen Gründen auch geboten sein. Ein nennt Shakespeare im König Heinrich IV. Die Größe, die du suchst, wird dich erdrücken. Guten Abend.
In einer weiteren Ausgabe der Reihe Das Kulturgespräch, Hochschulquartett, Wissenschaft und Wissenschaftspolitik zur Diskussion, übertrugen wir in Zusammenarbeit mit dem Manager-Magazin live aus dem Berliner Funkhaus von Deutschlandradio eine Diskussion über das Thema Gefahr für das Gleichgewicht der Kräfte, droht eine Dominanz der Großforschungseinrichtungen? Teilnehmer waren Professor Dietmar Haarhoff, Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation, Professor Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, Professor Josef Pfeilschifter, Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes und Professor Walter Rosenthal von der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Die Gesprächsleitung hatten Michael Kröhe und Christian Flotow.